Psalm 32. Ich möchte anfangen mit einer Liste von Ausreden fürs Zu-spät-Kommen. Es gibt so ein paar Klassiker, die Straßenbahn ist falsch abgebogen. Oder ein Jugendlicher hat gesagt, ich habe eine Abkürzung für den Schulweg ausprobiert und habe mich dabei verlaufen. Meine Mutter hat unsere Möbel umgestellt und da habe ich die Haustür nicht gefunden. Ich habe von einem Fußballspiel geträumt und als ich aufstehen musste, gab es eine Verlängerung. Ich mag das. Ich habe ein Problem mit einem Raum-Zeit-Kontinuum. Zu viel Raum, zu wenig Zeit. Das muss ein Wissenschaftler gewesen sein. Entschuldigung, aber meine Katze ist auf meinem Hausschlüssel eingeschlafen. Im Aufzug stand nur für 4 Personen, ich war aber allein. Ausreden, ne? Und dann habe ich gelesen, auch in einem Zeitungsartikel, dass ein Autodieb nur wenige Minuten, nachdem er aus der Haft entlassen worden ist, also der war schon im Knast, ist rausgekommen und ist erwischt worden, wie er wieder ein Auto aufgebrochen hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich wusste nicht, wie ich sonst nach Hause kommen sollte. Oder 2 Diebe in Illinois sind beim Diebstahl von Weihnachtsbäumen erwischt worden. Und die haben gesagt, wir wollten die Bäume nicht stehlen, wir wollten nur wissen, wie lange man braucht, um einen Weihnachtsbaum rund um den Häuserblock zu tragen. Und dann kennt ihr die Dinge, Leute sagen, ich bin zu fett, schuld ist der McDonald's. Oder ich habe gelesen auch, eine Frau ist aus dem Fenster einer Disco gefallen und hat sich dabei irgendwas gebrochen, hat sich verletzt und hat dann die Disco verklagt. Das Interessante war drin, dass die gratis einsteigen wollte in die Disco, dass sie nicht bezahlen wollte und durchs Fenster eingestiegen ist. Und dabei hat sie sich verletzt. Ist klar, schuld ist die Disco, wenn die solche Fenster baut, ne? Also Ausreden und dann die typischen Ausreden, die Menschen so haben. Ich nehme nicht Drogen. Bill Clinton hat gesagt, nee, ich habe nicht gekifft, ich habe nicht eingeatmet. Oder meine Eltern sind schuld. Ich kann nichts dafür, dass ich gewalttätig bin oder dass ich Alkoholiker bin, weil mein Vater war Alkoholiker und die haben mich schlecht behandelt. Also ich bin nicht schuld, ich habe keine Verantwortung dafür. Wir leben in einer Gesellschaft von Leuten, die sich rausreden. Das ist ja modern heute. Und wenn es so dumm ist zu sagen, ja, McDonald's, die machen das falsche Essen, deswegen bin ich übergewichtig. Und hier haben wir einen Psalm von David. Und historisch passt dieser Psalm eigentlich nach dem Psalm 51. Wir müssen weiter zurückgehen eigentlich zu 2. Samuel, Kapitel 11 und 12. Da könnt ihr die Geschichte nachlesen von Davids Ehebruch und Mord. David war in seinen 50ern, er war kein junger Kerl, als das passiert ist und er hat sich gedacht, du verdienst eine Pause und hat gechillt am Dach von seinem Haus, das war damals das Wohnzimmer und da hat er eine schöne Frau baden gesehen und nicht nur mal hingeguckt, sondern er hat sich das genauer angesehen und sie hat ihm gefallen und das war die Frau eines seines treuesten Offiziers, seiner Armee. Bathseba hieß sie, er kennt die Geschichte. Und er hat sie zu sich rufen lassen, hat mit ihr geschlafen, hat sie wieder nach Hause geschickt. Sie ist schwanger geworden. David hat ihren Mann Uriah vom Schlachtfeld zurückgerufen, hat gesagt, hier übernacht bei deiner Frau. Hat sich gedacht, ich bin ganz schlau. Wenn der mit seiner Frau zusammen ist, die Nacht verbringt, dann naja, werden die glauben, das Kind ist von ihm. Der Uriah war aber so ein treuer Kerl, dass er gesagt hat, ich kann unmöglich zu meiner Frau hinabgehen in mein Haus, wenn die Armee des Herrn, wenn meine Brüder, meine Kampfgenossen in der Schlacht sind. Und er hat am Tor übernachtet. Und am nächsten Tag hat David versucht, ihn betrunken zu machen, um ihn irgendwie zu manipulieren, doch zu seiner Frau zu gehen. Und er hat es halt getan. Und dann am nächsten Tag hat er ihn zu seinem Feldherrn geschickt, mit der kleinen Botschaft. Hat gesagt, hey, bring die Botschaft hier zu Joab, dem Feldherrn. Und da drin hat er einen Befehl gegeben und hat gesagt, Joab, stell den Uriah an einen Punkt, wo viel Kampf ist, und dann zieht euch zurück von ihm, sodass er im Kampf umkommt. Und das haben sie gemacht und Uriah war tot. Und David war ein Ehebrecher und ein Mörder. Aber er hat das Ganze wunderbar zugedeckt. Als Uriah gestorben war und die getrauert haben, David hat getrauert um seinen Offizier und Bathsheba, die Frau, hat getrauert, und nachdem diese Zeit vorüber war, hat David sie zu sich genommen und hat sie als Frau genommen. Und alle Leute haben gesagt, boah, der David ist ein klasse Kerl, guckt, wie sehr der seine Männer liebt, was für ein fürsorgliches Herz der hat, der nimmt sich dieser armen, schwangeren Frau an. Und dann hat David gelebt mit dieser Sünde. 9 Monate lang, bis das Kind da war. Und war bedeckt, die Leute haben gedacht, okay, das Kind ist ehelich gezeugt oder von mir aus von dem Mann. Und David ist der Held, der soziale Held, der sich um eine arme Frau kümmert. Bis dann eines Tages, kurz vor der Geburt seines Kindes, der Prophet Nathan zu David gekommen ist und ihm eine Geschichte erzählt hat. Von einem armen Mann, der nur ein kleines Lämmchen hatte, und dieses Lämmchen war ihm wie ein Kind, hat es sehr lieb gehabt, und der reiche Nachbar hat Besuch bekommen und wollte keins von seinen Tieren schlachten und hat dann das Lämmchen von dem Armen geschlachtet. König, was soll man tun mit so einem Mann? Und David hat gesagt, er muss sterben. Obwohl das überhaupt nicht im Gesetz gestanden ist. Nein, im Gesetz musste er vierfach zurückerstatten, was er gestohlen hat. Aber nicht sterben. Aber bei den eigenen Sünden sind wir bei den anderen besonders hart. Und Nathan hat gesagt, du bist der Mann, David. Du musst sterben. Und nach dem Gesetz war das so, als Ehebrecher, als Mörder, stand die Todesstrafe drauf. Vielleicht hat David es deswegen so lange geheim gehalten, weil er Schiss gehabt hat. Und dann in diesem Zeitraum fällt Psalm 51, da sehen wir die Buße von David, wo er wirklich zusammengebrochen ist und seine Schuld bekannt hat vor dem Herrn. Und gesagt hat, Herr, vor dir allein habe ich gesündigt. Natürlich vor den Menschen auch, aber er war so überführt von seiner Schuld vor Gott. Und er hat wirklich Buße getan. Und danach hat er diesen Psalm geschrieben, Psalm 32. Das ist die Freude und der Friede, der kommt, wenn wir umkehren, wenn wir unsere Schuld bekennen bei Gott, und diese Freude über die Vergebung, die wir bei Gott finden können. Es ist erstaunlich, dass David der Mann nach dem Herzen Gottes ist. Hat Gott wirklich geliebt, aber auch solche Menschen können wirklich schwer sündigen. Und David wird hier beschreiben, in diesem Psalm, wie es ihm ging, als er versucht hat, seine Sünde zu verstecken. Sie nicht zu bekennen, sondern es zuzudecken. Diese Ausreden, was so populär ist. Ne? Ich bin nicht schuld, alle anderen sind schuld. Ich übernehme nicht die Verantwortung für das, was ich getan habe. Für meine Schuld. Und er wird schreiben über diese Freude der Vergebung, aber auch über seine eigene Erfahrung berichten, wie es ihm ergangen ist, als er die Schuld verheimlicht hat. Und ich hoffe, wir können davon lernen. David wird Zeugnis ablegen. Ich denke, wir sollten das auch öfter tun, wenn wir was mit Gott erleben, das wirklich weitererzählen. Das ist ermutigend, das kann ermutigend für andere sein. Ich hoffe, dass es uns ermutigt, zu Gott zu kommen. David wird mit anderen Worten sagen, Leute, ich bin ein Ehebrecher, ich bin ein Mörder. Wenn ich Vergebung finden kann beim Herrn, dann könnt ihr das auch finden. Dass wir wirklich mit Zuversicht, mit Freimut zu ihm laufen, seinem Gnadenthron, und Vergebung finden. Im Vers 1 schreibt er, glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und dessen Geist kein Trug ist. Hier spüren wir diese Erleichterung. David ist seine Schuld losgeworden. Da war noch immer Konsequenz für seine Sünde. Ich meine, der Lohn der Sünde ist der Tod. Du kannst nicht gegen Gottes Wort leben, das ist das Gesetz des Universums. Du kannst nicht gegen das leben, wozu du geschaffen bist und dabei heil bleiben. Das geht nicht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir sehen, dass es furchtbare Konsequenzen gebracht hat in Davids Familie. Dieses Kind ist gestorben. Es ist Entzweiung gekommen in die Familie. Sein Sohn Amnon hat seine Halbschwester vergewaltigt. Daraufhin hat ein anderer Sohn, der Bruder dieser Halbschwester, den Halbbruder umgebracht. Und dann haben wir diese ganze Geschichte mit Absalom, als er rebelliert hat gegen seinen eigenen Vater und seinen eigenen Vater vertrieben hat aus Jerusalem. Also furchtbare Familientragödie. Und es hat begonnen mit diesen Kompromissen und mit dieser Sünde von David, mit seinem furchtbaren Vorbild auch als Vater. Also es hatte Konsequenzen, aber er hat Vergebung gefunden beim Herrn für die Schuld. Und das ist wunderbar befreiend. Wir haben letztes Mal ein bisschen darüber gesprochen, Menschen gehen kaputt an ihrer Schuld. Menschen, die nicht drüber hinwegkommen, was sie getan haben, die sich umbringen, die psychische Probleme haben. Ich kenne so entfernt einen Polizisten, der jemanden erschossen hatte. War ein Selbstmörder eigentlich, hat nicht den Mumm gehabt, sich selbst zu erschießen, dann hat er halt eine Waffe mitgenommen und ist auf den Polizisten und er hat in Notwehr und hat gedacht, er geht auf ihn los und er hat ihn erschossen, er ist nicht drüber weggekommen. Leute, die aus dem Krieg zurückkommen und furchtbare Dinge erlebt haben, furchtbare Dinge getan haben. Mütter, die ihre Kinder ermordet haben im Mutterleib. Ich meine, wie kommt man über solche Dinge weg? Eltern, die versagt haben, Ehepartner, die versagt haben, vielleicht Ehebruch wie David. Und Menschen gehen kaputt dran an ihrer Schuld, können sich selber nicht vergeben. Und natürlich, weil sie selber nicht Vergebung finden. Manche denken, sie müssen das dann selber abarbeiten, irgendwo, um das wieder gut zu machen. Und wir haben diese Kriegsverbrecher, die dann anfangen, irgendwelche Hilfsorganisationen für die ehemaligen Opfer zu gründen und sich sozial zu engagieren, aber eigentlich getrieben nicht so sehr aus Liebe für diese Menschen, sondern getrieben von dieser Schuld, versuchen es wieder gut zu machen. Das funktioniert nicht und Menschen gehen kaputt dran. Und wie wunderbar es ist, dass wir Vergebung finden können bei Gott. Nicht nur irgendwie eine psychologische Gewissensberuhigung, sondern wirklich Vergebung. Das Wort vergeben aus dem Grundtext, aus dem Urwort, das bedeutet so viel wie wegnehmen oder von jemandem abladen, jemandem was abnehmen, diese Last der Schuld abnehmen. Die Bibel spricht davon, dass unsere Sünden entfernt sind, soweit der Westen vom Osten sind. Und das hat Jesus für uns getan am Kreuz. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und getragen, damit wir sie nicht tragen müssen. Und wenn wir das ihm bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und zu vergeben. Heißt im 1. Johannesbrief. Aber wir müssen bekennen. Das ist der Weg zum Frieden. Das ist der Weg zur Vergebung. Wir haben hier verschiedene Worte. Wir haben das Wort Sünde hier. Sünde bedeutet einfach Zielverfehlung. Gott hat einen Maßstab und wir haben diesen Maßstab nicht eingehalten. Der Maßstab ist Perfektion übrigens, kann niemand einhalten. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, Römer 3,23. Wir können sündigen unbewusst, ja, uns haut es auf die Nase. Ah, ich kämpfe vielleicht sogar dagegen an, aber ich bin zu schwach. Wir können bewusst sündigen. Das Wort Übertretung bedeutet es eigentlich. Gott hat was gesagt, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, da ist eine Linie. Und du sagst ganz bewusst, nee, aber ich will. Das ist eine bewusste Übertretung. Und glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Sünde macht uns schuldig vor Gott und vor uns selbst. Und unser Gewissen bezeugt uns das. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist nicht, dass wir uns das irgendwie abarbeiten können, dass wir es irgendwie gut machen können. Das ist unmöglich. Wie gesagt, der Maßstab ist Perfektion und ich habe noch nie einen perfekten Menschen getroffen. Wir können es nicht wieder gut machen. Ich meine, selbst zwischenmenschlich, ne? Oft du tust jemandem etwas an, denkt an einen Mörder, wie machst du das wieder gut, was du der Familie angetan hast? Du kannst den Menschen nicht zurückholen. Oder ein Vater, der seine Kinder misshandelt hat oder missbraucht hat. Sowas kann man nicht wirklich wieder gut machen. Selbst wenn es nachher einem leid tut und man sich ändert und man überführt ist und es Schuld bekennt, du kannst es nicht wirklich wieder gut machen. Und auch in unserer Beziehung mit Gott, wir können es nicht abarbeiten. Aber Jesus hat es für uns getan, was wir nicht tun können. Und er hat unsere Schuld wirklich genommen und beglichen am Kreuz. Hat unseren Platz eingenommen, damit wir seinen Platz einnehmen dürfen, den Platz des Sohnes, der adoptiert ist vom Vater in seine Familie, der Sündenlose, sind bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Für mich ist noch immer das eindrücklichste Beispiel, in der Bibelschule hat man so eine Pantomime. Einer hat Jesus gespielt, der war weiß angezogen, der andere war der Sünder, der hatte eine schwarze Jacke und der Sünder hat hier gesoffen, gekifft, geprügelt, gesündigt einfach. Und dann ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er dem Sünder seine schwarze Jacke ausgezogen. Hat sie sich selbst angezogen und ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben. Dann ist er auferstanden, hat diese schwarze Jacke weggeworfen und hat seine weiße Jacke dem Sünder angezogen. Das ist mit uns wirklich passiert. Umkleidet mit Jesus einem perfekten Leben. Und wir haben Vergebung. Wie gesagt, so weit der Osten vom Westen entfernt ist, hat Gott unsere Schuld von uns entfernt, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. So, als hätten wir nicht gesündigt. Das bedeutet Vergebung. Du behandelst den anderen so, als hätte er es nicht getan. Und das tut Gott in unserem Leben. Und Mann, wenn Gott dir diese Last der Schuld abnimmt, wenn du zu ihm kommst und bekennst. Wir haben oft so eine Vorstellung, dass Buße irgendwie sowas Trauriges ist und Schweres und Langwieriges und dass wir vielleicht irgendwo in Rom eine Treppe auf den Knien hochlaufen müssen oder uns auspeitschen müssen oder zumindest fasten müssen und 100 Vater unser beten müssen und Bußgewand. Nee, Buße ist nichts Schweres, Buße ist was Leichtes, Buße ist was Wunderbares. Das Schwere ist unsere Schuld, die uns belastet, die uns trennt von Gott, die uns kaputt macht, die unsere Seele zerstört. Buße ist der Weg, diese Last abzunehmen. Da ermöglichen wir es Gott, uns diese Schuld abzunehmen. Wie gesagt, wenn wir zu ihm kommen und es bekennen, was heißt bekennen? Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen. Nimmer es zuzudecken, zu sagen, naja, es war nicht meine Schuld und meine Eltern sind schuld und naja, ich konnte nicht anders, weil ich wurde als Kind zu heiß gebadet oder was immer. Nee, zu sagen, ich habe gesündigt. Und das ist falsch. Und das muss raus aus meinem Leben. Und ich bekenne dir das, Gott. Ich stimme überein mit dem, was du sagst in deinem Wort. Ich oute mich als Sünder, als Gesetzesbrecher. Und dann darf ich aber Vergebung in Anspruch nehmen und mich Jesus anvertrauen. Und sagen, Jesus, ich glaube, dass du für diese Schuld bezahlt hast. Und Jesus hat das getan. Wann ist Jesus gestorben für deine Sünden? Vor ungefähr 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren hat Jesus deine ganze Lebensschuld bezahlt. Deine ganze Lebensschuld. Deine vergangenen Sünden, deine gegenwärtigen, mit denen du gegenwärtig kämpfst und deine zukünftigen. Jesus hat schon bezahlt. Und er bietet dir seine Vergebung an. Aber du musst das annehmen wie ein Geschenk. Du hast nur was von einem Geschenk, wenn du das Backel auspackst. Oder von einem Scheck, wenn du ihn einlöst. Das tun wir durch Glauben, indem wir uns Jesus anvertrauen. Wenn wir unsere Schuld bekennen, einfach übereinstimmen und sagen, ja, ich bin ein Sünder, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Und das ist wunderbar. Das machen wir, wenn wir uns bekehren Da wird uns wirklich diese Schuld abgenommen und wir werden so Kindern Gottes, umkleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Und dann können wir das immer wieder tun, wenn wir durch unser Leben gehen und wir auf die Nase fallen und wir Mist bauen. Wir können immer wieder zurückkommen und sagen, ja Gott, das ist Mist, das muss raus in meinem Leben. Und danke Jesus, dass du dafür bezahlt hast. Und ich darf diese Vergebung annehmen. Und das ist wunderbar. Das bewahrt uns davor, kaputt zu gehen an unseren Sünden. Und wenn wir mit Jesus leben, wird es uns auch verändern, natürlich. Ich spreche hier nicht von billiger Gnade. Naja, Jesus hat eh bezahlt, also lass uns sündigen. Paulus sagt es im Römerbrief. Na, sollen wir sündigen, damit die Gnade noch größer werde? Und er sagt, nee, niemals. Das wäre völlig pervers. Aber wir dürfen wirklich unsere Schuld loswerden. Echte, wahre Vergebung finden. Und das ist wunderbar, das ist so befreiend. Und diese Freude, dieser Friede, kommt daher. Glücklich oder glückselig, glücklich in seiner Seele ist der, dem vergeben ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Rechnen uns immer unsere Schuld zu, die hat er Jesus zugerechnet, er rechnet uns jetzt Jesu perfektes Leben zu, wenn wir uns ihm anvertraut haben. Und in dessen Geist kein Trug ist, der einfach ehrlich sein kann, völlig ehrlich vor sich selbst, mit sich selbst und auch ehrlich vor Gott. Das ist so befreiend. Und unsere Masken ablegen können, Vergebung empfangen dürfen und wieder neu anfangen. Und das dürfen wir jedes Mal tun, wenn wir auf die Nase fallen. Jedes Mal, der Bruder Laurentius war so ein Mönch in Frankreich, ein Alter, der war bekannt dafür, dass er sehr nahe war bei Gott und eine sehr intime Beziehung mit ihm hatte. Und er hat ein Buch drüber geschrieben, über dieses Leben in Gottes Gegenwart. Und er schreibt da drin, wenn ich sündige, ich erwarte eigentlich nichts anderes. Denn aus mir selbst bin ich unfähig, Jesus nachzufolgen. Und deswegen, wenn ich hinfalle, dann halte ich mich nicht lange auf mit irgendwelchen Umwegen oder langen Bußdingen, sondern ich bekenne die Schuld, ich stehe wieder auf und ich gehe weiter. Weil ich weiß, ohne Jesus, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist so befreiend, wenn ich auf ihn ausgerichtet leben darf. Und so werden wir immer freier, eigentlich auch von dieser Macht der Sünde. Wenn wir gegen die Sünde ankämpfen ständig und uns ständig darum drehen, ich werde das nicht tun, ich werde das nicht tun, was werde ich nicht tun, oh, das, jetzt habe ich schon wieder getan. Also je mehr du dich um was drehst, desto mehr nimmt sich ein. Wenn ich sage, denk nicht an einen roten Elefanten, bitte nicht an einen roten Elefanten denken, woran denkst du? Roten Elefanten, ne? Und so ist es mit Sünde, wenn wir uns um uns selbst drehen, wenn wir um unser Versagen drehen, um unsere Vergangenheit, und dann zieht es uns immer weiter rein, dann nimmt uns das ein, wird immer größer. Aber wenn ich davon wegschaue, wenn ich sage, denk an den schönen Sonnenuntergang über dem Meer und so schön orange und die Wellen, und kannst diesen Meeresduft riechen und wunderschön, wer denkt noch an roten Elefanten? Niemand, ne? Deswegen wirklich ein Schlüssel auch, siegreich zu sein gegen Versuchung oder Sünde, ist nicht so sehr gegen Sünde zu kämpfen, sondern unseren Geist zu stärken, auf Jesus zu schauen. Und je mehr ich von ihm eingenommen bin, desto mehr verblassen diese anderen Dinge. Und er gibt uns die Kraft zu widerstehen. Gott sagt uns im Korintherbrief, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern er wird in jeder Versuchung einen Ausweg machen, damit wir bestehen können. Aber nicht aus eigener Kraft, nicht aus Selbstgerechtigkeit. Und so ist es wunderschön, wir dürfen frei sein von der Schuld der Sünde, wir dürfen frei sein von der Macht der Sünde. Jesus hat das gebrochen über unser Leben. Und da kommt Frieden her, da kommt Frieden mit Gott her und Freude, Freude an unserer Errettung, Freude an der Vergebung. Und es macht uns zu heilen Menschen. Und jetzt zählt seine Erfahrung in Vers 3. Jetzt erzählt er uns seine Erfahrung, wie es ihm ging, als er seine Sünde nicht bekannt hat, sondern irgendwo versucht hat zu vertuschen. Und hat ja vor den Menschen ganz gut funktioniert. Vor Gott natürlich nicht, weil der sieht alles, hat er Pech gehabt. Vor Gott kann man nichts verstecken. Ist auch dumm, wenn wir das versuchen. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Also seine Gebeine, seine Wirbelsäule, das, was uns eigentlich halten sollte, es ist zusammengefallen. Vielleicht sogar wirklich wörtlich, nicht nur als Bild hier, sondern wörtlich. Wir wissen, dass wenn wir uns beladen fühlen und belastet fühlen und schlechtes Gewissen haben und Stress haben und depressiv werden, dass das psychosomatische Erscheinungen nach sich zieht, dass wir wirklich körperlich krank werden, Magengeschwüre kriegen. Leute laufen oft wirklich gebückt von ihrer Schuld. Das kann man manchmal wirklich beobachten, was der David hier beschreibt. Und durch mein Gestöhn den ganzen Tag, er konnte gar nicht mehr reden. Denn Tag und Nacht lastet er auf mir deine Hand. Das ist Gottes Überführung. Das Gewissen, Überführung des Heiligen Geistes auf ihm gelastet hat. Und es ist wunderbar, wenn Gottes Hand uns hält. Aber Mann, wenn Gott uns überführt und uns nachgeht, und Gott sei Dank ist Gott so treu, dass er nicht einfach sagt, geh in die Hölle, ist ja egal, geh kaputt, sondern wenn wir seine Kinder sind, seine Kinder züchtigt er. Und er ist treu und gerecht, er ist so langmütig und barmherzig und treu an tausenden Generationen, aber er ist auch gerecht, Sünde zu verfolgen, bis in die dritte und vierte Generation. Er wird nachgehen, er wird nicht sagen, ist ja egal, sondern er wird sagen, hey, komm, ich weiß, dein Vater hat, dein Großvater hat, du, aber ich bin treu, ich gehe auch dir nach, ich überführe auch dich. Und wenn diese Hand Gottes auf uns liegt, dann, Schwere der Überführung. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Er sagt, ich bin ausgetrocknet, innerlich. Vielleicht kennt ihr die Erfahrung, wahrscheinlich, denn kennt jeder von uns ein Stück weit. Wir davonlaufen vor Gott, vor dem, wo wir wissen, dass es richtig ist. Und uns weigern, umzukehren, Buße zu tun. Wir trocknen aus. Irgendwo die Verbindung zu unserer Lebensquelle, zu Gott, ist abgeschnitten und du fühlst dich trocken, du fühlst dich ruhelos, kein Frieden. Du hörst Gott nimmer, du fühlst dich fern, hast keine Zuversicht mehr in deinen Gebeten. Du trocknest aus. Und es hat David schwer getroffen. Er war eigentlich ein Mann, der Gott geliebt hat, der ihm nahe sein wollte. Und hier war er getrennt. Und es ist nicht, dass Gott schwerhörig ist, heißt in Jesaja, sondern eure Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und Gott. Und dann Vers 5. Da hat er Buße getan, nach 9 langen, trockenen Monaten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Einfach bekennen. Gott, ja, das habe ich gemacht. Ich laufe nicht mehr davon, ich verleugne es nicht mehr. Und ich stimme dir überein. Ich bekenne dir, das ist Mist und es tut mir leid. Vergib mir. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ist das nicht wunderbar? Gott ist so wunderbar, obwohl David eigentlich hätte gesteinigt werden sollen, laut dem Gesetz. Eigentlich hat er die Todesstrafe verdient. Wie jeder von uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Gott hat vergeben. Und die Grundlage für Gottes Vergebung ist immer das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Gilt auch für die im Alten Testament schon. Rückwirkend. Es wurde eine Zeit lang bedeckt, aber Jesus hat auch diese Schuld von David weggenommen. Du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist so wunderbar, das ist so befreiend. Kein Mensch ist zu weit gegangen, dass er nicht Vergebung haben kann. Vielleicht habt ihr es gelesen, vor einem Jahr ungefähr in Kambodscha, diese Roten Khmer-Prozesse jetzt, wo die endlich diese grausame Vergangenheit aufarbeiten, wo diese Kommunisten fast mehr als die Hälfte des Volkes ausgerottet haben, über 2 Millionen. Und einer von Pol Pots Obersten, ich glaube sein Name war Dusch oder so ähnlich, war ein Leiter oder der Leiter dieses Foltergefängnisses. Und der hatte an die 16.000 Menschen auf seinem Gewissen. Und er hat sich bekehrt zu Jesus. Und dessen Sünden sind vergeben. Wir werden diesen Dusch eines Tages im Himmel sehen. Davon bin ich überzeugt. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist groß. Es kann jede Sünde zudecken, jede Schuld wegnehmen, wenn wir es nur annehmen wollen. Wenn wir unsere Selbstgerechtigkeit aufgeben und zu Jesus laufen damit. Es ihm bekennen, uns ihm anvertrauen. Auf der anderen Seite, du kannst der netteste Kerl der Welt sein. Ich weiß nicht, wer uns da einfällt. Was sind da die Helden? Vielleicht Gandhi oder Mutter Teresa. Und ich habe keine Ahnung, wie die mit Jesus gestanden sind. Aber du kannst der netteste Kerl der Welt sein und in die Hölle gehen. Für die eine Lüge, die du erzählt hast. Oder das eine Mal, wo du geklaut hast. Oder diesen perversen Gedanken hattest. Aber Gottes Vergebung ist unendlich. Jesu Werk am Kreuz hat unendlichen Wert. Kann alle unsere Schulden bezahlen. Und David sagt hier, ich bin einfach umgekehrt und Gott hat mir vergeben. Diese Last ist weg. So wunderbar, so schön. Und dann ermutigt er uns eigentlich. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Deswegen sollen alle zu dir laufen in der Zeit, wo du zu finden bist. Wir leben in der Gnadenzeit jetzt. Jetzt ist Gnadenzeit für uns. Die Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweitem Kommen ist Gnadenzeit. Da können wir Vergebung finden, bis er der Geschichte ein Ende macht. Oder bis unser persönliches Leben zu Ende ist. Hier in diesem Leben ist die Zeit, der Raum der Entscheidung. Und so lass uns zu ihm laufen, bevor es zu spät ist, sagt David. Nutzt es doch. Gott hat hier eine Gelegenheit geschaffen, wirklich Vergebung zu kriegen von deiner ganzen Lebensschuld. Von dem, was dich so belastet. Lauf zu Jesus. Nimm es an. Und du wirst Vergebung empfangen. Aber mach's, solange noch Zeit ist. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Gott ist ein Schutz für die, die sich bei ihm bergen. Vers 7, du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Oh Mann, wir sollten jubeln jeden Tag, dass wir gerettet sind. Nehmt das auch so selbstverständlich. Aber wenn wir das wirklich verstehen, die Größe unserer Schuld für den heiligen Gott und wie viel Jesus für uns getan hat, dann können wir nur jubeln. Und dann spricht Gott jetzt. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Er ist ein guter Gott. Er will uns leiten auf dem rechten Weg, auf dem heilen Weg. In dem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Wenn wir mit Jesus leben und auf ihn hören, dann sind wir heil. Dann tun wir uns nicht weh, verletzen uns nicht durch Sünde, nicht uns und andere. Wir werden nie perfekt werden, aber hoffentlich werden wir immer Jesus ähnlicher werden, je länger wir mit ihm leben. Und desto ähnlicher wir ihm sind, desto heiliger sind wir auch. Aber Gott will uns führen. Er will uns leiten, er will uns lehren. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Also Gott ist ein Ratgeber. Ist es nicht wunderbar, dass der allmächtige Gott, der wirklich versteht, wie ein heiles Leben funktioniert, der uns gemacht hat, unser Konstrukteur, er hat uns eine Betriebsanleitung gegeben, hier in seiner Bibel. Und er sagt uns wirklich, was gut für uns ist. Er ratet uns. Ist es nicht gut? Ein guter Berater, ein guter Lebensberater. Was heil und was gut ist. So ein Reichtum, wir sind so beschenkt. So viele Leute tasten sich da im Finstern dahin, versuchen irgendwo es selbst so gut wie möglich zu machen. Wir haben Informationen vom Konstrukteur, von Gott. Das weiß, wir müssen nicht alles selbst ausprobieren und durch eigene Erfahrung lernen. Ich muss nicht selber auf die Herdplatte greifen, wenn ich sehe, oh, mein Bruder hat das gemacht und tut weh, hat Blasen auf den Händen, muss ich nicht selber erfahren, oder? Ist viel besser, das vor dem anderen zu erfahren. Und genauso ist es mit Gott. Er meint so gut mit uns, er will uns lehren. Meine Augen über dir offen halten. Er ist ein Gott, der sein Auge auf uns hat. Ich glaube, er ist so verliebt in uns, dass er seine Augen nicht abwenden kann von uns. Er sieht uns. Andere Übersetzungsmöglichkeit ist, dass Gott uns leitet mit seinen Augen. Wie ein Vater sein Kind manchmal, das Kind, und der Papa gibt ihm irgend so einen Blick und das Kind weiß, was abgeht. So sollten wir sein. Und er sagt uns im Vers 9, seid nicht wie ein Ross oder wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Sei nicht irgendein störrischer Esel. Lass dich doch leiten von Gott. Lass dich doch führen. Das ist heil, das ist so gut. Sei kein störrischer Esel, der Zaum und Zügel braucht, wo Gott seine schwere Hand auf uns legen muss und so überführen muss, dass wir austrocknen und die ganze Geschichte, die der David da erlebt hat, bis wir endlich, okay, ich lass mich leiten von dir. Nee, auf seinen Augen zwinkernd. Ganz einfach. Und diese störrischen, sonst nahen sie dir nicht. Gott will, dass wir ihm nahe sind. Das ist der heile Platz, nahe bei Gott zu sein. Viele Schmerzen hat der Gottlose, jetzt spricht David wieder, viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Unverdiente Gunst. Also wenn du gottlos leben willst, ohne Gott, hier ist dein Lebensplan. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Auch auf die ganze Ewigkeit gesehen. Aber wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade, mit unverdienter Gunst. Den beschenkt er, obwohl er es nicht verdient hat. Mit Vergebung, mit allen geistlichen Schätzen, die Gott für uns hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Seine Liebe, seine Nähe, seine Führung. So viele wunderbare Dinge. Seine Versorgung. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Freut euch und jubelt. Das ist Hausaufgabe. Das ist eine Anwendung für uns. Freut euch. Die Bibel sagt, Paulus sagt das immer wieder im Philipperbrief, freut euch, und abermals sage ich, freut euch. Das ist ein wunderbarer Befehl, oder? Ein wunderbares Gebot. Gott beruft uns zur Freude. Und wir haben Grund, uns zu freuen. Und die Freude kommt nicht von Umständen, sondern, tschüss Isi, die Freude kommt, wenn wir auf Jesus schauen, uns wirklich bewusst sind, seine Vergebung, seine Erlösung, die Beziehung mit ihm. Da können wir Freude haben, egal was sonst noch abgeht in unserem Leben. Lass uns noch schnell durch den Psalm 33 lesen. Da geht es um Freude und um Lobpreis. Das kriegen wir hin in 10 Minuten. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Hier wird Gott beschrieben, Gott ist aufrichtig. Sprich, Gott wird uns nicht irgendwie bescheißen oder übers Knie legen oder irgendwie uns betrügen, uns was vormachen, was versprechen, was er nicht hält. Gott ist aufrichtig, das ist sein Charakter. Dem Aufrichtigen geziemt Lobgesang, ja? Amen. Preist dem Herrn mit der Zither. Spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied. Benutzt, was ihr habt, um den Herrn zu preisen. Gitarre, Zither, was immer. Und singt ihm ein neues Lied. Ein Lobpreis oder Musik wird eigentlich erst zum Lobpreis, wenn wir singen, ne? Wenn es aus unserem Herzen kommt. Und er sagt, ihr singt ihm ein neues Lied. Das können wir wirklich machen. Wenn uns was am Herzen liegt und wir begeistert sind von was, sing dem Herrn ein Lied dafür. Muss ich ja nicht reimen. Kannst ja unter der Dusche singen, wenn niemand zuhört. Muss nicht im Autobus sein. Aber sing dem Herrn mal. Einfach danke, Herr. Preis ich für das, was du getan hast. Und auch diese alten Lieder sozusagen, die wir singen, lass uns die auch immer wieder zu neuen Liedern machen, dass wir es konkret machen, dass wir es lebendig machen. Manchmal kann es passieren, dass uns diese Lieder, die wir seit Jahren singen, dass die irgendwie so abgedroschen sind für uns und wir haben die so auswendig gelernt. Ich kann die Sonntagmorgens im Gottesdienst singen und dabei ans Mittagessen denken oder an irgendwas. Aber das ist kein neues Lied, das ist nicht vom Herzen. Also singt ein neues Lied dem Herrn, ein persönliches Lied. Sich das auch immer wieder persönlich machen und besinnen. Ja, Gott, das ist wunderbar, was du für mich getan hast. Spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Niemand sagt, dass unsere stille Zeit immer still sein muss. Oder dass ein Gottesdienst immer andächtig sein muss. Wir können jubeln. Es gibt Raum zu jubeln und zu klatschen und sich zu freuen. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo wir still auf den Knien sitzen oder flach vor Gott am Boden liegen, wenn wir die Psalmen lesen und einfach von den Socken sind, von seiner Gnade und seiner Liebe und voll Ehrfurcht. Ganzes Spektrum darf es geben in unserem Glaubensleben, in unserer Beziehung mit dem Herrn. Denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue, also wieder Gottes Treue. Er wird uns nicht was vormachen, er meint es immer absolut gut mit uns, allem was er tut und er hat uns ein gutes Wort gegeben, das ist richtig. Wenn du unterscheiden willst zwischen richtig und falsch, das ist der Maßstab. Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Ist auch was Schönes eigentlich, ein schöner Charakterzug von Gott. Er ist absolut gerecht, er ist Licht. Er liebt Gerechtigkeit. Es wäre schwer, einen ungerechten Gott anzubeten. Ne? Das wird mir zumindest sehr schwer fallen. Selbst wenn ich ungerecht bin und es vielleicht einfacher wäre, dann hätten wir ihn ein bisschen auf unseren Level runtergeholt. Aber dann wäre diese ganze Ehrfurcht verloren gegangen. Nee, er ist gerecht, er ist wunderbar, er ist all das, was wir nicht sein können, ist er. Und er gibt uns Anteil an seinem Recht, an seiner Gerechtigkeit in Jesus. Die Erde ist voll der Gnade des Herrn, auch dafür können wir ihn preisen. Für das, wie er ist, für seine Gerechtigkeit, für seine Ehrlichkeit, dass er so gut mit uns meint, aber auch für seine Gnade, für diese unverdiente Gunst, die Gott uns in Jesus schenkt, unverdiente Vergebung und Erlösung und wirklich jeden Tag, er beschenkt uns jeden Tag mit Dingen, die wir nicht verdient haben. Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und alle Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt die Wasser des Meeres wie einen Wall, legt in Behälter die Fluten. Schöne Bildsprache hier. Gott hat alles wunderbar geschaffen, hat dem Wasser Grenzen gesetzt, Land und Wasser. Er hat das wunderbar gemacht, er hält alles zusammen. Es fürchtet den Herrn die ganze Erde, Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Also wir können Gott auch preisen für seine Schöpfung, als den Schöpfer. Das ist nur billig und recht, oder? Wir sind die Geschöpfe. Sie unseren Schöpfer preisen. Wir können ihn preisen für seine Macht. Wir sehen hier die Macht Gottes. Er sprach und es wurde. Ein Hauch seines Mundes. Ist unser Gott. Und wenn ich mir bewusst bin, wer er ist und dass ich sein Kind sein darf und sagen darf, aber Papa, Vater unser im Himmel, auch das bringt mir wieder Frieden in mein Herz, denn ich meine, was soll mir passieren? Wenn der allmächtige Gott, der spricht und es passiert, wenn der mein liebender Papa ist, wenn der sein Auge auf mir hat, warum soll ich mir noch Sorgen machen? Wenn er für uns ist, wer gegen uns? Wenn er uns mit Christus schon alles geschenkt hat, Römer 8, dann wie wird er uns halt mit ihm auch alles geben? Er hat uns schon das Beste gegeben, Jesus, seinen Sohn. Es bringt uns auch wieder Freude. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Gott ist derjenige, der die Geschichte in seiner Hand hält. Dafür können wir ihn preisen. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Hier wieder die Unabänderlichkeit, die Festigkeit von Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Das bleibt. Da kannst du dich 100% drauf verlassen, auf das, was Gott hier in seinem Wort sagt. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Es ist wunderbar, zu Gott zu gehören, oder? Der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Ich mag auch das, haben wir am Sonntag drüber gesprochen. Wenn Gott vom Himmel runterschaut, er schaut drunter und sieht nicht irgendwo einfach eine Masse. So wie die Kommunisten irgendwo, die Partei und die Masse und die Arbeiter. Er sieht nicht irgendwo eine Masse, wo der Einzelne nichts zählt, sondern wenn Gott auf uns Menschen schaut, sieht er einzelne Menschen, die er unendlich lieb hat. Gott hat den Einzelnen im Blick. Er ist persönlich an jedem Einzelnen interessiert. Er ist persönlich an dir interessiert. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf all ihre Werke. Also Gott sitzt auf dem Thron, das ist beruhigend, wenn wir zu ihm gehören zumindest. Kann auch beunruhigend sein, wenn wir das hier lesen, dass er alle unsere Werke sieht und darauf Acht hat. Je nachdem, wie wir mit ihm stehen. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist, und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Pferde waren damals die Panzer heute, wenn es zum Krieg gekommen ist. Und David weiß das aus eigener Erfahrung, Geschichte Israels, dass es nicht auf die Größe des Heers ankommt, sondern eigentlich auf unsere Beziehung mit Gott. Denn wenn er mit uns ist, dann sind wir in der Übermacht. Wenn der allmächtige Gott mit uns ist, der spricht und es passiert, sind wir in der Übermacht. Denk dran, als Sanherib, der Assyrerkönig, Juda belagert hat, Jerusalem belagert hat unter König Hiskia. Und die waren demütig vor dem Herrn, haben dem Herrn angefleht. Und ein Engel hat die ganze Armee, 185.000 platt gemacht von Feinden. Das ist unser Gott. Wenn wir uns auf ihn verlassen, da sehen wir immer in der Geschichte Israels. Die haben nicht Kämpfe gewonnen, weil sie in der Überzahl waren und mehr Pferde hatten oder eine größere Armee, sondern sie haben immer gewonnen, wenn sie bei Gott waren und ihm treu waren. Dann haben sie gewonnen. Und so ist es auch in unserem Leben, wenn wir in Kämpfen sind und wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen geistliche Mächte, geistlicher Kampf, gegen Versuchungen, gegen unsere eigenen Schwachheiten, diese sündigen Impulse, die wir oft haben. Da ist es auch das Gleiche. Es ist nicht das 10-Punkte-Programm, das dir irgendein toller Seelsorger gegeben hat, was dir letztlich den Sieg gibt. Oder nicht deine Anstrengung, nicht die Pferde und die Ausrüstung und was weiß ich, was wir halt haben. Das Seelsorgebuch oder der Psychiater, letztlich ist es Gott, unser Vertrauen auf ihn. Und ja, viele praktische Dinge können hilfreich sein, das ist nicht alles schlecht, aber letztlich vom Herrn kommt die Rettung. Wir brauchen es, dass er uns kräftigt und stärkt. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die Ehrfurcht vor ihm haben, die auf seine Gnade harren, die einfach mit seiner Gunst rechnen. Und das ist wunderbar, weil Gott ist gnädig. Das ist seine Natur, das ist sein Charakter. Er ist gnädig. Also wir dürfen rechnen mit unverdienten Geschenken von ihm, mit unverdienter Gunst. Dass er uns liebt und dass er uns segnet, trotz uns. Wegen Jesus, wegen dem, was er für uns getan hat. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Und damit dürfen wir rechnen. Weil das ist unser Gott. Gott liebt es, uns zu segnen, einfach weil er gut ist. Das ist sein Herz. Wir müssen nicht irgendwie einen Eiertanz aufführen, damit Gott uns sieht oder wir Aufmerksamkeit bei ihm bekommen und damit wir irgendwas von ihm kriegen, dass wir ihm irgendwas abbringen müssen. Nee, Gottes Augen, haben wir hier gelesen, die sind schon auf uns. Er liebt uns, wie ein Papa seine kleinen Kinder anschaut. Und er liebt es, uns zu segnen und zu beschenken. Wir erfahren das jeden Tag. Die auf seine Gnade harren. Wie der Hahn ist ein aktives Warten im Vertrauen auf ihn. dass er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Auch darauf dürfen wir vertrauen. Jesus hat gesagt, er wird uns versorgen. Und ganz besonders wird er uns vom Tod retten, weil er hat den Tod besiegt. Also selbst in der Stunde unseres Todes dürfen wir auf ihn vertrauen, mit Freude und mit Zuversicht, weil er wird uns Gnade schenken, er wird uns den Himmel schenken, er wird uns die Ewigkeit mit ihm schenken. Deswegen kann Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Ja, ich habe Lust abzuscheiden, bei ihm zu sein, ist weit besser. Das Leben ist für mich Christus, Sterben ist Gewinn. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Das ist, wo unser Vertrauen ist. Er hilft uns, er ist der Schild, der Beschützer. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen. Das ist der Schlüssel für unsere Freude, in ihm. Wieder Freude über die Vergebung, Freude, dass ich Gemeinschaft haben darf mit ihm, Freude in der Beziehung mit ihm. In ihm wird unser Herz sich freuen und in keinem sonst. Du kannst dein Herz füllen mit allen irdischen Dingen und Materialismus und Beziehungen und alles, was die Welt zu bieten hat, wird diese innere Freude fehlen in deinem Herz, weil im Herrn ist die Freude. Wir sind geschaffen für Beziehung mit ihm. Weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Der Name steht wieder für seinen Charakter, für das, wie unser Gott ist. Da kommt Freude her. Ich weiß, wer er ist und weil ich weiß, dass er mich liebt, weil ich ihn lieben darf und in Gemeinschaft mit ihm leben darf. Deine Gnade, Herr, sei über uns, gleich wie wir auf dich harren. Also wir vertrauen Gott, das ist unser Job und er hat Gnade für uns. Unverdiente Gunst, unverdiente Segensgeschenke für uns, seine Kinder. Ist nicht wunderbar? Ist wunderbar, mit Gott zu leben, Vergebung zu haben, Gemeinschaft zu haben. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen für diesen wunderbaren Psalm. Wollen dir Danke sagen für deine Vergebung, dass du in Jesus einen Weg gemacht hast, dass wir wirklich frei sein können von unserer Schuld und als freie Menschen leben können. Wen der Sohn befreit, ist in Wahrheit frei. Danke, Jesus, dass dein Wort am Kreuz, es ist vollbracht, für jeden von uns gilt. Und selbst wenn wir so ein Massenmörder sind von zigtausenden Menschen wie dieser Pol Pot-Nachfolger, wenn wir zu dir kommen, können wir Vergebung finden, echte Vergebung unserer Schuld. Ist unglaublich, Herr. Und ich bitte dich, Herr, schenk uns diese Freude an unserer Erlösung, Herr. Lass uns in Freude leben, in Gemeinschaft mit dir, weil wir dir vertrauen in jeder Situation. Und nicht auf die Umstände schauen, oder auf uns selbst und da frustriert werden und deprimiert werden und voll Angst und Sorgen, sondern weil wir auf dich schauen und auf deine Gnade harren, weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der uns lieb hat, der schlicht und einfach gut mit uns meint. Das ist so beruhigend und so wunderbar. Und so bitte ich einfach für jeden Einzelnen von uns, dass du uns nahe bei dir hältst und dass du uns noch näher zu dir ziehst, dass wir ganz eng mit dir durch unser Leben gehen können. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.